Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Der Anfang eines jeden Gefangenen besteht darin, eine sogenannte Vollzugsplanung zu erstellen. Wo möchte er gerne dran arbeiten? Was sehen wir als notwendig? Und das wird dann hoffentlich in die Tat umgesetzt. Schon wenn der reinkommt, gucken wir schon, wie sieht die Entlassung aus. Das ist leider eines der größten Probleme, wenn keine Unterkunft da ist.
Justizvollzugsanstalt Remscheid-Lüttringhausen. Geschlossener Vollzug für Männer mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 36 Monaten im Erstvollzug und langstrafigen Inhaftierten mit mehr als 4 Jahren Haftzeit. So ist es geregelt im Vollstreckungsplan des Landes NRW. Und damit hallo zu Knast Live Folge 21. Wie kommt es zu diesem Einstieg? Mich haben kürzlich unabhängig voneinander gleich 2 Leute gefragt. Und wie ist es im Jugendknast? Ja, da muss ich sagen, weiß ich nicht. Da war ich noch nicht. In diesem Podcast beschäftigen wir uns in erster Linie mit der Hauptanstalt der JVA Remscheid und das ist ein geschlossenes Männergefängnis. Aber klar, wer nicht beruflich oder gezwungenermaßen damit zu tun hat, beschäftigt sich vermutlich recht wenig und selten mit dem Innenleben von Gefängnissen und dem Aufbau und der Organisation des Strafvollzugssystems. Oder habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wenn ihr ins Gefängnis müsstet, wo würdet ihr dann eigentlich hinkommen? Ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, wie man sich das vorstellt, weil es keineswegs so ist, dass man automatisch in den nächstgelegenen Knast kommt. Ich bin der Frage für dieses Projekt auch mal nachgegangen und wie ihr das auch selbst rausfinden könnt, darauf kommen wir gleich. Aber ich will in diesem Podcast ja nicht nur gucken und euch erzählen, wie es in so einer JVA aussieht und abläuft, sondern darüber schwebt auch noch die Frage, tut Gefängnis, tut Strafvollzug, so wie es hierzulande organisiert ist, auch das, was es soll? Nämlich die, die straffällig geworden sind, nicht nur zu bestrafen durch Freiheitsentzug, sondern sie auch dazu zu bringen, dass sie danach nicht wieder kriminell werden. Denn ich glaube, auch wenn es sehr viele Ansichten dazu gibt, die ihr immer wieder auch auf den Social-Media-Kanälen diskutiert, die meisten dürften mir doch zustimmen, dass Wegschließen, Türe zu und Zeit absitzen alleine nichts bringt, oder? Aber was passiert für die vielbeschworene Resozialisierung? Wie werden die Gefangenen auf das danach vorbereitet und von wem? Was müssen sie selbst dafür tun? Und warum gelingt es einigen nicht nachher in ein geregeltes Leben zu kommen, was auch immer das heißen mag? Ich werde mit Sabine Sacher in dieser Folge darüber reden. Sie ist stellvertretende Leitung beim Sozialdienst in der JVA Remscheid. Und nachdem ich im Gespräch mit anderen Gefangenen auch schon gehört habe, dass man teilweise sehr lange warten muss auf einen Termin beim Sozialarbeiter, will ich da natürlich auch mal nachhaken, wie konkret die Situation ist und woran das liegt. Bevor wir richtig einsteigen in diese Folge, will ich zum einen aber erstmal noch Danke sagen bei allen, die immer auch sehr fleißig mitdiskutieren. Auf den Knast-Live-Kanälen bei Instagram, Facebook und TikTok, da starte ich immer wieder kleinere Umfragen zu verschiedenen Themen. Vorige Woche ging es zum Beispiel um die Frage, sollte man kleinere Kinder mit zum Besuch nehmen, wenn der Vater in Haft sitzt? In Folge 17 haben wir uns ja mit dem Besuchsbereich beschäftigt und das Ergebnis der Umfrage war durchaus kontrovers. Rund 70% waren der Meinung, ja, das kann man grundsätzlich machen. Knapp 30% wiederum waren teilweise auch sehr deutlich und strikt dagegen, Kinder überhaupt mit in ein Gefängnis zu nehmen, egal wie viel sie davon schon mitkriegen oder nicht. Danke für eure Meinung. Danke fürs Mitvoten und vor allem natürlich auch für eure Fragen und Feedbacks, die ihr mir übrigens auch nach wie vor ganz anonym über das Online-Formular schicken könnt auf radiosg.de/knastlive. Zum anderen muss ich noch was abarbeiten. In der letzten Folge haben wir ja einige eurer Fragen beantwortet. Allerdings, als die Folge schon online war, da ist mir aufgefallen, dass ich eine noch vergessen hatte, die aber eigentlich gerade ganz gut in die Zeit passt. Anfang Januar, es ist kalt geworden, auch in Lüttringhausen, nachts bis minus 10 Grad, draußen vom Fenster an den Gitterstäben. Und von euch war noch die Frage gekommen, gibt es denn auch Heizungen in den Zellen? Ich musste tatsächlich auch kurz drüber nachdenken, denn in dem Haftraum, im alten Hafthaus, wo man mich untergebracht hat, da sieht man den Heizkörper erstmal nicht. Der hängt hinterm Schrank in der Ecke, direkt neben der Tür. Energetisch fragwürdig, aber tatsächlich serienmäßig, sagt Pressesprecher Oliver Oberboss.
Ja, natürlich gibt es auf jedem Haftraum gibt es eine Heizung und genauso wie jeder Haftraum auch ein Waschbecken und fließend Wasser hat.
Also da macht das Alter der Anstalt dann nichts, dass hier jetzt keiner mit 3 Pullis friert. Gut, man wird es jetzt nicht unbegrenzt heizen können.
Oh, also ich, wenn ich hier einige Hafträume früher aufgemacht habe, da hatte das schon was von einer Sauna. Ne? Also wir haben auch Inhaftierte, die mögen schon muckelig warm. Und dann lassen die sich die Heizung oder können mittlerweile auch selber über einen Innenregler die Heizung schon aufdrehen. Ja.
Denn bevor Oliver Oberbossel Ausbildungsleiter und Pressesprecher wurde, war er auch selbst jahrelang als Abteilungsbeamter in der JVA Remscheid tätig. So, und dann kam auf TikTok, jetzt finde ich den Namen von dem Herrn gerade nicht, noch eine Frage, die zumindest ganz putzig formuliert war. Gibt es in der JVA Remscheid auch noch Eierdiebe oder sind das alles schwere Jungs? Du, ich müsste mal beim Remscheider Amtsgericht nachfragen, wann da der letzte Eierklau verhandelt worden ist. Könnte schon länger her sein, aber im Kern ja eine durchaus ernsthafte Frage dahinter. Nämlich, sind es Männer, die leichte oder schwere Verbrechen begangen haben, die hier einsitzen? Die Antwort ist aber tatsächlich beides. Für alle, die vielleicht später erst eingestiegen sind in diesen Podcast, nochmal kurz zusammengefasst. Insgesamt sind es ja drei Anstalten mit drei unterschiedlichen Arten von Strafvollzug, die sich in Remscheid im Stadtteil Lüttringhausen auf knapp 10 Hektar rund um die Masurenstraße direkt nebeneinander befinden. Der größte Teil ist der geschlossene Vollzug, also Tür zu, Einzelzelle, Anstaltskleidung und Co. Da sind Männer dabei, die das erste Mal in Haft sind, aber auch eigentlich ein erheblicher Teil tatsächlich an Schwerverbrechern, die 4 Jahre und mehr für brutale Raubüberfälle oder schwere Körperverletzungen bekommen haben. Und in der letzten Folge haben wir ja auch gehört, rund 30 lebenslängliche, also Gefangene mit lebenslanger Haftstrafe. Direkt gegenüber ist der offene Vollzug, da war ich in Folge 16 unterwegs. Eher so, Männerwohnheim mit geregelten Ausgangszeiten, wo die Inhaftierten in ihren eigenen Klamotten, meist mit mehreren anderen zusammen auf einer Stube sind, dürfen, wenn sie Arbeit haben, tagsüber zum Arbeiten auch raus. Da gibt es mehrere Zielgruppen. Zum einen Ersatzfreiheitsstrafen, also eine nicht bezahlte Geldstrafe, die dann im offenen Vollzug abgesessen wird. Zum anderen sind es langjährige Gefangene, die aus dem geschlossenen kommen und sich über den offenen Vollzug dann für eine Entlassung bewähren müssen. Aber was es auch gibt, sind Gefangene, die zu einer Freiheitsstrafe, also zu einer Gefängnisstrafe eigentlich verurteilt worden sind, die aber im offenen Vollzug absitzen dürfen. Bei Freiheitsstrafen bis 2,5 Jahre ist das grundsätzlich möglich, je nach Tat, wenn sie nach ihrem Urteil auf freiem Fuß bleiben dürfen. Ja, dann gibt es auf der anderen Seite der Straße bzw. der Mauer direkt hinterm geschlossenen Vollzug noch die Jugendarrestanstalt Remscheid. Da kommen insbesondere Jugendliche aus der Region Remscheid, Solingen, Wuppertal, Mettmann und Felbert hin, die für einzelne Tage, Wochenenden oder ich glaube maximal 4 Wochen in den Arrest müssen. Aber tatsächlich gibt es eine gute Viertelstunde, knapp 6 Kilometer von der JVA Remscheid entfernt, auch noch ein richtiges Jugendgefängnis, die JVA Wuppertal-Ronsdorf für Jugendliche und Heranwachsende, die ein bisschen mehr auf dem Kerbholz haben. Die ist vergleichsweise jung, die Anstalt, also verglichen mit der JVA Remscheid, 2011 erst eröffnet. Und ganz interessant daran, direkt neben dieser Jugend-JVA in Ronsdorf ist außerdem noch die Justizvollzugsschule NRW. Da gehen also angehende Justizvollzugsbedienstete zur Schule, beziehungsweise werden im Zuge ihrer Ausbildung da unterrichtet in Theorie und Praxis. Wie genau das abläuft, darüber werde ich demnächst mal mit Anwärterinnen und Anwärtern hier in der Remscheider JVA versuchen zu sprechen.
Guten Morgen, Herr Kronberg.
Wie wäre das, wenn ihr ins Gefängnis müsstet? Habt ihr schon mal die Frage gestellt, wo ihr dann landen würdet? Die Frage klingt trivialer, als die Antwort es wird. Wahrscheinlich könnte man eine halbe Podcast-Staffel damit füllen, die Matrix des Vollstreckungsplans zu entwirren oder einfach vorzulesen. Wer von euch aus NRW kommt und sich den in Anführungszeichen Spaß machen will, klickt mal auf vollstreckungsplan.nrw.de. Da findet ihr alles dazu. Zum einen nämlich ein 20-seitiges, eng bedrucktes PDF, wo tatsächlich für jede Stadt, jeden Kreis bzw. jeden Amtsgerichtsbezirk in NRW aufgelistet ist, wo Mann oder Frau als Untersuchungsgefangene oder als Strafgefangener je nach Dauer der Haftstrafe hin muss. Oder es gibt auf der gleichen Seite auch eine Eingabemaske. Da kann man selbst recherchieren, wo es hingeht. Da müsst ihr eingeben, aus welcher Stadt ihr kommt, beziehungsweise welches Gericht für euch zuständig wäre, ob ihr Mann oder Frau seid, um welche Art von Haft es geht, U-Haft, also Untersuchungshaft, Strafhaft oder Ersatzfreiheitsstrafe. Da kann man noch eintragen, wie viele Monate oder Jahre ihr bekommen habt oder was einen erwarten könnte, falls bei Freund, Freundin, Partner, jemandem im Umfeld das droht. Dann müsst ihr noch eintragen, angeben, ob ihr auf freiem Fuß seid, also vor dem Prozess noch nicht in Haft sitzt oder im Gefängnis, also zum Beispiel in Urhaft seid, und ob es eure erste Haftstrafe wäre, das nennt man im Justizsprech dann Erstvollzug, oder ob ihr schon mal für mindestens 3 Monate im Gefängnis gesessen habt, dann spricht man von dem sogenannten Regelvollzug. So, wenn ihr das alles eingegeben und angekreuzt habt, dann spuckt euch das System aus, was laut Vollstreckungsplan die zuständige Anstalt für euch wäre. Ich habe das mal bei mir durchgespielt und da kämen je nach Art und Dauer 7 verschiedene Haftanstalten zwischen Siegburg und Bielefeld bei mir raus. Wobei das nicht zwingend sein muss, dass es dann genauso läuft. Mir hat letztens jemand per Instagram geschrieben über den Knast-Live-Account zum Beispiel, der aus dem Ruhrgebiet kommt, eigentlich eine andere JVA bei seiner Haftstrafe zuständig wäre, die jetzt ansteht, aber er soll bzw. kann seine Haftzeit jetzt in der JVA Remscheid absitzen, damit seine Familie ihn besser besuchen kann. Hat sich das wohl so regeln lassen können. Haben wir schon gehört über familiensensiblen Bezug, Betreuung, Begleitung von Familien. Da ist JVA Remscheid Schwerpunktanstalt. Und es gibt aber natürlich auch durchaus Abweichungen, manche, die im Laufe der Haftzeit verlegt werden. Aber trotzdem wäre, naja, Spaß ist es nicht, aber wer es selber mal ausprobieren, erfahren möchte, wie das dann so bei euch laufen würde, vollstreckungsplan.nrw.de. Der Link, der etwas andere Link- und Service-Tipp, wobei der beste Tipp immer noch ist, bleib brav, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Wo eine Haftstrafe vollstreckt wird, das ist, wie wir festgestellt haben, deutsch-bürokratisch penibel geregelt. Aber wie genau und wie gut ist das wie organisiert, wie so eine Haftzeit, eine Zeit im Gefängnis abläuft? Hier im Podcast habt ihr vom Anstaltsleiter der JVA, aber auch von anderen Bediensteten schon mehrfach den Satz gehört, wir schließen die Gefangenen nicht einfach nur weg von behandlungsorientiertem Ansatz, war da unter anderem die Rede. Aber wie sieht denn diese Behandlung nun aus? Was tut der Staat bzw. was tut die Justiz für die vielbeschworene Resozialisierung von Straftätern? Wie ist der Anspruch und wie die Wirklichkeit? Dazu geht's in den Verwaltungsbereich. Da habe ich einen Termin beim Sozialdienst.
Hallo, mein Name ist Sabine Sacher. Ich arbeite jetzt seit weit über 30 Jahren hier in der JVA Remscheid als Sozialarbeiterin. Hatte immer mal wieder kleine Unterbrechungen, bin aber jetzt konstant, ja, seit ungefähr 3 Jahren wieder hier im geschlossenen Vollzug tätig.
Was gehört zu den Aufgaben? Also mit was käme ich als Inhaftierter zu Ihnen?
Der Anfang eines jeden Gefangenen besteht darin, eine sogenannte Vollzugsplanung zu erstellen. Das ist der Hauptberitt des Sozialdienstes hier in der JVA Remscheid. Das heißt, wir gucken, was mit dem Gefangenen während seines Aufenthaltes hier in Remscheid vollzuglich gestaltet werden kann. Wo hat er einen Bedarf? Wo möchte er gerne dran arbeiten? Was sehen wir als notwendig? Und das wird dann hoffentlich in die Tat umgesetzt.
Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen jeden am Anfang auf jeden Fall erstmal einmal für erste Gespräche.
Ganz genau. Wir haben allerdings auch hier eine Zugangsabteilung. Da kommen gebündelt die Gefangenen hin, werden dann im Hafthaus verlegt. Und jährlich wird aber eine sogenannte Wiedervorlagekonferenz, findet die statt. Und da wird dann geguckt, was ist bisher erfolgt, was können wir noch mit dem Rest der Zeit machen. Und da ist dann halt jeder Sozialarbeiter gefragt, wo er unterstützen kann mit seinen Skills, die er hat. Jeder Kollege des Sozialdienstes hat eigene Schwerpunkte, wo er dann eingesetzt werden könnte, zum Beispiel im Bereich Suchtkrankenhilfe oder in der Schuldenberatung oder auch im Angebot für Gruppenangebote.
Das heißt, was sind so die Punkte, auf die Sie gucken, wo Sie dann auch entscheiden, okay, was können wir tun und wer kümmert sich?
Ja, ganz klar, am Anfang ist immer zu schauen, was für ein Delikt steht im Raum. Ne? Haben wir einen Suchtkranken, Inhaftierten, ist natürlich eine Suchtberatung angesagt. Wir haben hier eine spezielle Abteilung, wo konkret eine Therapievorbereitung erfolgen kann. Haben wir einen Gefangenen, der eine massive finanzielle Problematik im Hintergrund hat? Haben wir eine Schuldenberatung im Haus, wo vielleicht ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden könnte? Haben wir einen Gefangenen, der wirklich massive psychische Probleme hat? Können wir mit dem psychologischen Dienst zusammen eine Therapie einleiten, eine Psychotherapie vorbereiten oder auch schon durchführen? Das macht dann der psychologische Dienst. Wir haben aber auch Gruppenmaßnahmen, die rein der Sozialdienst macht, wie zum Beispiel das Behandlungsprogramm für gewalttätige Inhaftierte, BIC heißt das, oder aber das soziale Training, wo soziale Kompetenzen erlernt werden und gefördert werden.
Als stellvertretende Leitung des Sozialdienstes haben Sie vor allem koordinierende Aufgaben im Hintergrund, kennen aber natürlich auch die Lage in Anführungszeichen an der Front. Jetzt habe ich von Gefangenen schon gehört, dass manche angeblich teilweise wochenlang auf einen Termin beim Sozialarbeiter warten müssen. Woran liegt das? Also wie viele Gefangene müssen ihre Kolleginnen und Kollegen im Sozialdienst jeweils betreuen?
Im Schnitt haben die Kolleginnen hier 2 Abteilungen in der Zuständigkeit. Das liegt immer so bei ungefähr 60 bis 80 Gefangene, die dann in dem Rahmen für die Kolleginnen zuständig sind, beziehungsweise umgekehrt die Kolleginnen für die Gefangenen zuständig sind.
Das heißt, da sind eine ganze Menge an Menschen, an Männern dann auch. Wie viel Kontakt oder wie häufig hat man dann mit denen Kontakt?
Das kommt tatsächlich auf den einzelnen Gefangenen an, also was der für Bedarfe hat. Ne? Wenn wir einen Gefangenen haben, der eine intakte Familie draußen hat, der seine Entlassungspapiere vollständig hat, der regelmäßige Besuche bekommt, dann hält sich das in Grenzen. Haben wir aber jemanden, der wirklich von null hier anfangen muss, der keinen Personalausweis hat, der auch nicht weiß, wo er nach seiner Entlassung wohnen wird, da wird dann gerade auch im Rahmen der Entlassungsvorbereitung ein ganz regelmäßiger Kontakt, manchmal bis zu wöchentlich auch auf dem Plan stehen.
Sie helfen dann hier von drinnen draußen schon mal was zu organisieren, anzustoßen, vorzubereiten. Was können Sie tun?
Das fängt tatsächlich mit der Beschaffung der Personalpapiere. Viele Gefangene haben leider keinen Personalausweis mehr. Das können wir von hier in die Wege leiten, bis hin tatsächlich zu einem fertigen Personalausweis, den wir dann abholen können hier beim Einwohnermeldeamt. Wenn der Gefangene keine Unterkunft hat, können wir gucken, ob er in einem betreuten Wohnen unterkommen möchte. Da können wir Ausführungen hinmachen mit dem Gefangenen, gucken, ob er da unterkommen kann. Oder aber es gibt jetzt ein neues Projekt, das ist leider noch nicht wirklich am Start, dass wir mit Immobilien-Scout zusammenarbeiten und der Gefangene im Vorfeld schon im PC gucken kann, in welchem Bereich kann ich wohnen, möchte ich wohnen, in welcher Stadt, was habe ich für ein Budget zur Verfügung und kann da so langsam dann in einen ganz normalen Wohnungsmarkt einsteigen.
Gibt es so, sage ich mal, naja, die typischen Dinge, also das, was so immer mal wieder passiert, was so der übliche Ablauf ist, der Sie beschäftigt?
Also die häufigsten Dinge sind für den Sozialarbeiter im Vollzug, schauen, wie wird die Entlassung aussehen. Das ist tatsächlich schon, wenn der reinkommt, gucken wir schon, wie sieht die Entlassung aus. Muss da was gemacht werden, weil erfahrungsgemäß dieser Prozess sehr lange dauert, wenn tatsächlich keine Unterkunft da ist. Was auch typisch ist, ist, dass die Kollegen vom Sozialdienst auch für das Schreiben von Stellungnahmen zuständig ist. Also jeder Gefangene strebt in der Regel danach, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Das heißt, wir werden aufgefordert, von der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Bericht zu schreiben. Wie fühlte sich? Können wir das verantworten? Hat er vielleicht eine berufliche Perspektive draußen? Das ist sowas, was wir eigentlich regelmäßig für alle Gefangenen machen müssen, Berichte schreiben.
Was würden Sie sagen, wenn der Gefangene jetzt fragt, was tun Sie für mich, um mich auf meine Entlassung vorzubereiten? Was wäre das konkret bei jemandem, der jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen normaler Kandidat, jetzt mal das Suchtmittelthema ausgeklammert ist, was tun Sie, können Sie für den tun?
Wir können jetzt schon Kontakt zum Jobcenter aufnehmen. Wir könnten zum Beispiel einen Arbeitslosengeld 2-Antrag oder heute Bürgergeld für ihn im Vorfeld schon bereitstellen und ausfüllen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach mit den Papieren. Ausschlaggebend ist natürlich auch der Bezirk, wo der Gefangene hin möchte. Das ist tatsächlich so, dass die einzelnen Kommunen heute unterschiedlich schwierig ausgestattet sind, was bezahlbares Wohnen betrifft oder auch Unterkünfte, die vorübergehend Haftentlassene nehmen. Gerade die Aufnahme von Haftentlassenen nach der Inhaftierung ist ein großes Problem. Und wenn die dann auch noch eine Problematik wie eine Suchtkrankheit haben oder vielleicht auch eine psychische Auffälligkeit, wird es immer schwieriger, die in solche Wohneinrichtungen unterzubringen. Ganz oft vermitteln wir halt auch alte Bekannte, also wir ermöglichen Telefonkontakte, dass über Bekannte und Familie versucht wird, Wohnraum zu suchen. Weil wenn wir die wirklich ausführen müssten, Sie können sich das vielleicht vorstellen, der Gefangene findet jetzt eine Wohnung, muss sich dann da vorstellen und wir kommen dann mit Kollegen in Blau und vielleicht auch noch Handschellen dahin. Ich glaube, dass das sehr abschreckend ist. Und auch unangenehm für den Gefangenen, sich so einer Situation auszugeben, aber auch für den potenziellen Vermieter dann so ein Vorstellungsgespräch draußen ablaufen zu lassen.
Es ist schon nach wie vor schwierig, dann auch für Entlassene draußen was zu finden.
Das ist in der Tat so. Das ist leider eins der größten Probleme, was wir auch hier im Sozialdienst haben. So der Gefangene nicht über familiäre Anbindungen verfügt oder Freunde, die ihm kurzfristig Wohnraum zur Verfügung stellen. Es gibt einige wenige Entlassungsadressen. Die sind aber auch entsprechend überlaufen, weil wir haben ja in der Nähe auch die JVA Wuppertal und auch Köln und wir greifen halt alle auf die gleichen Einrichtungen zurück nach der Haftentlassung. Und insofern ist das tatsächlich das größte Problem, was wir nach wie vor haben.
Wie gelingt Ihnen das? Ich habe mit den Kollegen in den Werkstätten und so weiter natürlich auch viel gehört, wie man, oder auch im Lazarett, wie man versucht, das zu trennen, Person, was passiert ist. Sie sind ja trotzdem, Sie bleiben ja nah dran am Menschen, also Sie können ja nicht alles ausblenden. Hat man da eine engere, was heißt emotional, aber auf jeden Fall eine sozialere Beziehung sozusagen zum Menschen des Gefangenen?
Also ich glaube, das ist was man sehr schnell im Vollzug lernt, ob jetzt im Werkdienst oder auch im Sozialdienst. Wir sehen tatsächlich den Gefangenen nicht nur in der Rolle des Straftäters, sondern wir sehen ja die vielen Facetten, die der mitbringt. Der ist auch ein Bruder oder ein Sohn oder ein Vater, ein Kollege. Und ich glaube, wir müssen uns da auch so ein bisschen von den Medien trennen, die dieses Bild von diesem, dieser amerikanische Serie, wo der gefährliche Straftäter in der Ecke steht, so ist es nicht. Vor uns stehen in der Regel ganz normale Männer, die Anliegen haben, die Probleme haben, und wir versuchen genau da anzusetzen, was der Bedarf von diesem Menschen ist. Und das kann man professionell lernen, das erlernt man auch im Laufe der Jahre immer besser. Und insofern kann ich da gut mit umgehen.
Was macht Ihnen Spaß an dem Job?
Die Vielfältigkeit. Ich bin, wie gesagt, schon seit über 30 Jahren im Vollzug, aber es ist immer wieder, es kommen immer wieder neue, interessante Geschichten, Fälle, Menschen. Also so bunt wie die Menschen sind, so bunt ist auch die Arbeit hier. Es ist nicht immer einfach. Also es ist nicht so wie in der Schreinerei, dass man am Ende eines Tages ein schönes Möbelstück hergestellt hat, sondern man hat es natürlich auch mit sehr traurigen oder auch problematischen Dingen bisweilen zu tun. Aber dadurch, dass es auch immer wieder gute Erlebnisse gibt, gute Gespräche, gute Kollegen, gute Zusammenarbeiten, ist das ein Job, der wirklich von Anfang bis Ende gut zu leisten ist und der mir nach wie vor Spaß macht.
Aber das heißt, man sieht manche dann auch, wenn sie auch schon so lange das machen, gibt es auch manche, die sie auch schon fast so lange hier begleiten?
Es gibt in der Tat zwei Inhaftierte, die schon hier waren, bevor ich hier als ganz junge Kollegin im Sozialdienst angefangen habe. Ja, das ist komisch und es ist auch ein bisschen traurig, aber es ist Gott sei Dank auch wirklich die Ausnahme.
Dann trotzdem nochmal der Werbeblock, das frage ich ja mal alle, weil wir auch da merken, viele haben Vorbehalte dagegen. Was würden Sie Menschen, die vielleicht denken, ach Mensch, ist das was für mich hier in der JVA arbeiten, warum würden Sie sagen, ja, tut es?
Weil es einfach so vielfältig ist. Man kann hier also die ganzen Neigungen, die man hat, kann man tatsächlich auch beruflich ausleben. Wir haben Kollegen, die sich hier auch weiterbilden, die einfach, wie zum Beispiel die Kollegin, die die Schuldenberatung macht, hat ein großes Interesse dran, ihr Know-how an den Mann zu bringen. Und ja, es ist, natürlich sagen immer alle, es ist ein sicherer Job, das ist es auch. Aber es ist das Miteinander, einfach weil auch dieses enge Miteinander der verschiedenen Fachdienste mit den Lehrern, mit den Psychologen, mit den Werkbediensteten, mit den Kollegen des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Es ist wirklich nicht nur schwarz oder weiß, es ist immer grau.
Sabine Sacher, stellvertretende Leitung im Sozialdienst der JVA Remscheid. Mir sind zwei Punkte aus dem Gespräch besonders hängen geblieben. Zum einen, glaube ich, haben wir tatsächlich gesellschaftlich einen blinden Fleck, was Obdachlose und Menschen aus ähnlich schwierigen Verhältnissen angeht, die im Gefängnis landen und nachher nicht wissen, wo sie dann hin sollen. Im Zweifel wieder auf der Straße oder in ähnlich problematischen Milieus landen und ein Teufelskreis daraus wird, der sie letztlich wieder ins Gefängnis führt. Das ist nicht gut. Nur die Frage, wie ist es zu ändern? Also da, glaube ich, kann dann selbst der beste Sozialdienst nichts dran ändern. Oder doch? Fragezeichen. Klar, dieser Schlüssel, 60 bis 80 Gefangene für einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, das ist natürlich stramm, dem irgendwie gerecht werden zu können. Da klingt dann doch manches eher wie verwalten als wie behandeln. Und gleichzeitig hat der Sozialdienst eine wichtige Rolle, eine hohe Verantwortung darüber, wie und wie lange so eine Haftzeit verläuft.
Was ist gute Führung? Eine gute Führung ist, am Vollzugsplan mitzuarbeiten. Also einfach zu sagen, okay, ich habe da ein Problem in Sachen Behandlung, Therapie oder Antiaggressionstraining. Also egal, was so festgelegt wird, einfach das für sich auch zu erkennen und mitzumachen. Dann natürlich, wie verhalte ich mich im Hafthaus, auf der Abteilung, den Mitgefangenen gegenüber, den Bediensteten gegenüber? Ein friedliches Zusammenleben, ja, nein. Und das spielt alles da so mit rein, ne? Also wenn man jetzt sagt, was bedeutet gute Führung?
Wer sich als Gefangener gut führt, sich einbringt, arbeiten geht, an den Dingen arbeitet, keine Probleme macht, ja, der hofft darauf, nicht die komplette Haftzeit absitzen zu müssen. Aber es gibt halt auch den anderen Fall.
Wenn er jetzt zum Beispiel in der Dusche oder im Flur geraucht hat, ist das nicht ganz so dramatisch, als wenn er jetzt harte Drogen im Besitz hat. Man kann sagen, von einem normalen Verweis, einem sogenannten Du-Du-Du, bis hin, dass wir den Einkauf beschränken mit einer halben Einkaufssperre. Das heißt, er kann nicht mehr für das ganze Geld einkaufen. Der Fernseher könnte rausgenommen werden, bis hin bei besonders schweren Verfehlungen oder besonders harte Drogen reden wir von unserem Arrest. Den können wir bis zu 4 Wochen vollstrecken. Das wäre dann so das Maximum, was wir zu der Strafanzeige hier noch machen könnten. Das wäre halt Arrest.
Was passiert, wenn ein Gefangener in der JVA richtig Stress, richtig Ärger macht, sich mit anderen Inhaftierten anlegt oder sogar mit Bediensteten? Wenn jemand mit verbotenen Gegenständen bei der Zellenkontrolle erwischt wird, was droht dem dann? Gibt es tatsächlich den sagenumwobenen Bunker? Klingt ja so nach dunkler Keller oder Kerkerverlies. Der Knast im Knast. Was wirklich dran ist, hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber und passt auf euch auf.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.